Es ist einfach ein Thema, finde ich, sich heutzutage im Vorfeld darum zu kümmern. So wie wir es bei einer Geburt ja auch machen. Da machen wir ja auch, welcher Kreißsaal, welches Krankenhaus, welche Hebamme, welche Farbe kriegt das Zimmer. Und beim Sterben ist es so, ja, ach, ist mir egal, ich bin ja dann tot.
Lebenskunst, der Podcast für die zweite Lebenshälfte. Gesund und bewusst bis zum Schluss. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lebenskunst-Podcasts für die zweite Lebenshälfte. Mit diesem Podcast möchte ich dich zu einem gesunden und bewussten Lebensstil inspirieren, der es dir ermöglicht, dein Altwerden bei bester Gesundheit zu erleben. Ich bin Isabel Brandau, Lebenskünstlerin, 41 Jahre alt, arbeite seit 11 Jahren selbstständig als Coach in Berlin, bin Ernährungsexpertin und angehende Beraterin für psychosomatische Medizin. Wie schön, dass du trotz oder sogar wegen meines Januar-Themenschwerpunktes Tod und Sterben wieder eingeschaltet hast. Und heute kommt die vorerst letzte Folge zu diesem so wichtigen Teil des Lebens, nämlich das Lebensende. Angefangen hat diese Serie ja mit der Sterbebegleiterin Yvonne Gerber, wo es uns um die Bedürfnisse der Sterbenden ging und auch wie unsere Gesellschaft produktiver und auch heilsamer mit der eigenen Sterblichkeit umgehen könnte, würde sie sich mal mit der Sterbeforschung befassen, die das Potenzial hat, in unseren Augen die Angst davor zu nehmen. Und danach habe ich mit Isabel Neuenfeld gesprochen und sie begleitet Beerdigungen musikalisch und erfüllt dabei jeden noch so kuriosen Musikwunsch der Verstorbenen oder Angehörigen. Und die beiden Folgen sind wirklich sehr gut angekommen. Es gab außergewöhnlich viel Feedback an mich und auch die Downloadzahlen zeigen, dass das Lebensende auch Platz in einem Podcast haben darf, der sich mit Lebenskunst und Gesundheit befasst, also alles, was natürlich während des Lebens bestmöglich stattfindet. Und jetzt darf ich dir noch eine weitere Perspektive auf den Tod bieten, nämlich die einer Trauerbegleiterin, also eines Trauercoaches auch genannt. Denn mein heutiger Gast ist Alexandra Kosowski, die auf eine unglaublich wertschätzende und bewusste Weise für die Hinterbliebenen einen sehr wertvollen Beitrag leistet. Vielleicht wusstest du es noch nicht, aber als Trauernder kann man in unserer Gesellschaft sehr viel falsch machen. Die einen finden, man sollte nach 3 Wochen wieder normal sein und auch der Arbeitgeber hat selten Verständnis dafür, wenn man nach ein paar Tagen nicht wieder voll einsatzbereit ist, ne? Und wieder andere finden, dass man sich nicht verlieben darf, wenn der Ehepartner erst, ja, vielleicht vor einem halben Jahr gestorben ist. Da kann man sich schon fragen, wer macht solche Vorgaben? Wer stellt denn diese Erwartungen auf? Gibt es richtiges und falsches Trauern? Und Alexandra wird uns hierüber in dieser Folge aufklären und auch darüber, wie sich das Umfeld von Trauernden verhalten könnte, wenn sie nicht wissen, wie sie mit der Situation, mit der trauernden Person umgehen sollen, aber der Wunsch trotzdem da ist, zu helfen. Und weil Alexandra fast alle Perspektiven des Todes kennt, sie ist nämlich auch ausgebildete Sterbebegleiterin und hat im letzten Jahr mit einer Kollegin zusammen ein Bestattungsunternehmen gegründet, sprechen wir auch kurz darüber, was zum Beispiel rechtlich für Angehörige möglich ist, wenn sie zum Beispiel das Bedürfnis haben, den Verstorbenen noch eine Weile zu Hause bei sich haben zu wollen und nicht sofort dem Bestatter übergeben. Und Alexandra ist auch interkulturell sehr erfahren mit diesem Thema und gibt uns auch Auskunft über Trauerrituale und Trauerphasen in anderen Kulturen. Ja, ich denke, hier ist nochmal richtig viel drin für dich und wünsche dir jetzt sehr viel Freude mit diesem Interview. Los geht's. Hallo liebe Alexandra, ich freue mich, dass es jetzt geklappt hat mit unserem Interview und dass wir heute auch nochmal über das Thema Tod und Sterben sprechen können, und zwar aus der Perspektive von dir, die ja in der Trauerbegleitung, im Trauercoaching arbeitet, und bin ganz gespannt, was du uns dazu zu erzählen hast. Herzlich willkommen im Lebenskunst-Podcast.
Hi Isabel, danke dir. Freut mich, dass ich da sein darf und bin gespannt, was für Themen dich interessieren und ja, wie auch unser Gespräch, in welche Richtung es gehen wird.
Ja, ich auch. Das weiß ich am Anfang noch nicht ganz so genau. Ich glaube, was mich und ich denke auch die Zuhörer bei so einem besonderen Thema immer sehr interessiert, ist, wie der eigene Weg dahin war. Also wie bist du denn zur Trauerbegleiterin, zum Trauercoach geworden? Und wie war dein Weg überhaupt zu diesem ganzen großen Themenfeld Tod, Sterben, Lebensende?
Es war eigentlich gar nicht so ein bewusster Weg. Also es war jetzt nicht, dass ich irgendwann gesagt habe, so ich musste jetzt unbedingt Trauerbegleiterin oder Trauercoach werden. Es war mehr so, dass eine Freundin von mir vor vielen Jahren gesagt hat, du, ich mache jetzt so eine Weiterbildung und werde dann ehrenamtlich im Hospiz arbeiten. Da dachte ich so, ach, was ist denn das? Und dann habe ich mal so ein bisschen mich selber schlau gemacht und fand das eine total spannende Angelegenheit. Also ich kannte jetzt zum Beispiel ein Hospiz oder was im Hospiz passiert, das war mir so gar nicht irgendwie bewusst, hatte ich vorher noch gar keine Berührungspunkte mit. Und fand einfach das Thema total interessant, ne? Und habe dann so ein bisschen begleitet, was sie so macht, habe sie immer wieder gefragt und habe dann gesagt, oh, das möchte ich auch machen. Und habe mich dann einfach, da habe ich noch in Frankfurt am Main gelebt, habe mich dann einfach informiert, was bedeutet das, sich da ausbilden zu lassen und dann ehrenamtlich im Hospiz mitzuarbeiten und bin eigentlich darüber zu dem Thema gekommen und habe dann auch gemerkt, man macht natürlich in so einer Weiterbildung auch relativ viel Selbsterfahrung. Also finde ich auch wichtig, gerade bei dem Thema, ne? Also was ist der eigene Umgang mit Tod und Sterben und natürlich auch die eigene Erfahrung. Und da einfach zu merken, aha, was bedeutet das denn für mein Leben? Also das hat mir ganz viel für mein eigenes Leben gegeben oder hat mir ganz viel, ich habe einfach ganz viel gelernt, ne? Und fand das dann so spannend und habe dann auch meine ersten Sterbenden im Hospiz begleitet. Und irgendwann hatte ich so das Bedürfnis, ich möchte mich immer mehr mit dem Thema befassen. Und was ich auch sehr schön fand, ist, im Hospiz herrscht so ein Frieden. Also so habe ich das zumindest wahrgenommen. Das kann natürlich, egal in welchem Hospiz man unterwegs ist, auch anders sein. Aber für mich war es immer sehr friedlich und sehr klar. Also es gibt einfach diese Direktheit so am Lebensende, wo ich dachte, eigentlich fände ich es total toll, wenn man das auch im Leben haben kann, ohne dass jetzt das Lebensende konkret bevorsteht. Zumindest weiß ich das ja nicht. Ne? Also ich meine, wir können alle heute noch einen Unfall haben oder einen Herzinfarkt oder ne, wir wissen ja nicht, wann es zu Ende ist. Aber dieses Bewusstsein darüber mit in mein tägliches Leben zu nehmen, das war eigentlich so ein Wunsch von mir. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte in dem Bereich irgendwie tätig sein, möchte mich damit auch beruflich befassen.
Hast du dich dann direkt selbstständig gemacht im Bereich Trauerbegleitung? Weil was du gerade erzählt hast, war ja gerade dieses Ehrenamt, wo du dich ja den Sterbenden zugewandt hast. Und Trauerbegleitung ist ja dann mit den Verwandten, mit den Zugehörigen. Ja. Wie war da der Weg? Das ist ja nochmal so ein Wechsel.
Genau, das ist, das kam mehr so aus der Sache, dass ich eine Coaching-Ausbildung gemacht habe, auch eine Trainerausbildung gemacht habe und mich einfach da sehr viel auch generell mit der Unterstützung oder Begleitung von Menschen beschäftigt habe und dann so für mich gedacht habe, naja, so Sterbende zu begleiten, war für mich jetzt nicht so ein Berufsfeld in dem Sinne. Das ist jetzt auch mittlerweile alles schon wieder anders, das ist schon wieder viele Jahre her. Und dann dachte ich, naja, die Trauerbegleitung, also Menschen in der Trauer zu begleiten. Ne? Also ich habe vor mittlerweile 11 Jahren ist mein Vater gestorben, 3-4 Jahre später meine Oma und auch andere Menschen schon in der Familie. Und auch einfach da so zu merken, aha, was war denn da der Umgang? Wie bin ich damit umgegangen? Was wusste ich eigentlich? Was wusste ich nicht? Oder was hätte ich vielleicht im Nachhinein gerne gewusst? Und da einfach zu merken, da gibt es ganz viel Bedarf. Also da ist ganz viel, das sind große Lücken einfach, wie wir mit Trauer umgehen. Lernen wir das überhaupt? Nein, wir lernen das nicht. Und was würde uns, oder wie kann uns eine Unterstützung von außen eigentlich auch dabei helfen, besser vielleicht damit umzugehen oder leichter? Genau, und daher kam das dann eigentlich und hat sich dann so über Jahre auch entwickelt.
Ich finde das total spannend, weil ich ganz ehrlich sagen muss, bevor ich dich kennengelernt habe, wusste ich nicht, dass es diesen Beruf gibt, Trauerbegleitung. Generell hätte ich jetzt eher gedacht, ah ja, wenn man da jetzt irgendwie einen lieben Menschen verloren hat und dann über einen gewissen Zeitraum, wann auch immer der ist, nicht wieder in den Alltag findet, dann macht es vielleicht Sinn, mal mit einem Profi zu sprechen, der dann in der Regel irgendwie ein Psychologe ist, ein Therapeut ist, vielleicht auch ein Coach auf einer ganz, Life-Coach persönlichen Ebene. Und dieses Spezialgebiet, wirklich Trauerbegleitung, habe ich jetzt erst durch dich kennengelernt. Und da würde mich natürlich interessieren, was ist da aus deiner Sicht der Unterschied zu anderen Experten, die man da vielleicht aufsuchen kann in solchen Situationen? Was tust du? Welcher Beitrag ist das, den ich da bekomme, wenn ich in der Situation bin?
Ja, also es ist häufig so, dass, also es gibt ja für Trauer an sich jetzt keine Diagnose, was auch vollkommen okay ist, weil Trauer keine Krankheit ist. Ne? Also es ist einfach eine ganz normale Reaktion, die eben erfolgt, wenn entweder jemand stirbt oder wenn ich auch verlassen werde oder auch mich trenne, dann empfinde ich ja trotzdem auch Trauer, auch wenn ich mich dafür entscheide. Also für jegliche Verluste, die uns im Leben begegnen können. Oder vielleicht wird mir der Job gekündigt oder die Wohnung wird mir gekündigt. Also ne, Dinge, die oftmals auch unfreiwillig passieren. Und das ist eine Anpassungsreaktion. Also das eigentlich hilft uns, die Trauer und der Schmerz auch wieder neu uns entwickeln zu können mit der neuen Situation, vor der wir jetzt stehen. Das ist aber natürlich häufig so, dass Menschen nach einer gewissen Zeit aber immer noch, ich nenne das jetzt mal, Symptome haben oder einfach auch Beschwerden haben oder Themen haben, wo sie merken, oh, das ist jetzt immer noch und das irgendwie belastet mich das. Und das muss auch nicht immer unbedingt ein Trauerthema sein, dass man sagt, ich komme jetzt nicht damit klar, dass jemand gestorben ist, sondern was hat sich daraus für mein Leben entwickelt, was jetzt auf einmal vielleicht eine Herausforderung ist, wo ich nicht weiterkomme. Deswegen sage ich auch mittlerweile gerne, das, was ich anbiete, ist ein Trauercoaching, weil es wirklich auch diese Life-Coaching-Aspekte, also ich greife die da einfach mit auf, ne? Oder auch sowas Pragmatisches zu klären, wie, naja, der Vater ist verstorben, wer kümmert sich jetzt um Mutti? Die ist jetzt auf einmal alleine und als Kind macht man sich dann vielleicht Sorgen, aber wie kann ich das jetzt pragmatisch auch abbilden? Was könnten da Lösungsmöglichkeiten sein? Ist es überhaupt auch meine Rolle jetzt, in die ich gehen will? Also auch da so ein bisschen zu gucken, was sind wirklich pragmatische Ansätze? Die reine Trauerbegleitung ist eigentlich ja was so noch von ganz früher, also tatsächlich ganz, ganz früher, so im Mittelalter, sage ich mal, als auch Hospize überhaupt so entstanden sind, eigentlich auch immer so einen seelsorgerischen Aspekt hat. Ne? Also, dass jemand wirklich reden kann, dass man einen Ort hat, wo man mit jemandem über diese Trauererfahrung sprechen kann. Und das ist, glaube ich, auch gerade heutzutage was, das habe ich, glaube ich, bis jetzt von fast jedem oder jeder Trauernden gehört, dass einfach nach relativ kurzer Zeit, manchmal sind es nur 2-3 Monate, das Umfeld sagt, na Mensch, jetzt ist es aber auch mal langsam gut. So, jetzt das könntest du auch mal langsam wieder normal werden oder auch mal wieder so am Leben teilhaben oder einfach mal wieder die Alte sein. Und das ist halt einfach in der Zeit nicht möglich. Also Trauer braucht eben eine gewisse Zeit, die wir oftmals heutzutage nicht mehr geben. Oder wo auch der Arbeitgeber erwartet, naja, jetzt haben sie mal 3 Wochen waren sie jetzt krank und jetzt sind sie ja wieder so auf der Höhe. Ne? Und einfach diesen Umgang damit zu finden, dass es was ist, was länger dauert, dass es wirklich ein Prozess ist. Und wirklich zu gucken, was gibt es für, also was spielt da alles mit rein? Trauer ist nicht nur, dass ich weine und traurig bin, sondern Trauer ist eben auch, es kann depressive Symptome haben, aber das heißt nicht, dass man sofort ein depressiver Mensch ist oder dass man eine schwere Depression hat. Nur wenn es tatsächlich so ist, dann haben Ärzte oder auch Therapeuten nur die Möglichkeit, es als Depression auch oder auch als Anpassungsstörung zu diagnostizieren heutzutage. Deswegen gibt es keine oder im Moment noch nicht wirklich zugeschnittenen, ich sag mal, Therapieformen, die sich wirklich nur mit Trauer oder mit der Verarbeitung eines Verlusts beschäftigen. Und deswegen finde ich es wichtig, dass es eben auch so eine Spezialisierung gibt. Auch wenn wir jetzt vielleicht, ich bin keine Psychotherapeutin, viele Kollegen von mir sind auch keine Psychologen oder Psychotherapeuten. Und ich glaube, das ist auch gar nicht immer unbedingt so wichtig, weil ja die Leute eben nicht krank sind im Normalfall. Natürlich gibt es da auch, kann es auch jemanden geben, der vielleicht vorher auch schon mit Depressionen zu tun hatte. Natürlich ist das dann ein anderes Thema, wenn noch eine Trauererfahrung dazukommt. Ne? Aber da muss man natürlich immer individuell schauen. Aber das wäre für mich so die Abgrenzung dazu. Und dadurch, dass es keine Diagnose gibt, gibt es eben auch keine eigenständige Therapieform, sag ich mal. Ne? Und da ist dann eben ganz oft, dass Kollegen von mir oder Kolleginnen von mir aufgrund von eigener Trauererfahrung und dann auch den eigenen Lücken, dieses eigene Suchen nach, aha, wer könnte mir denn jetzt ein bisschen helfen oder wer könnte mich denn unterstützen, dann gesagt haben, okay, ich habe nichts gefunden, es gab es damals nicht, als ich in der Trauer war, und dann hingehen und sagen, gut, dann biete ich das jetzt auch an. Natürlich mit einer Weiterbildung, mit Erfahrung, mit Selbsterfahrung und Ausbildung, aber eben selber diese Lücke dann füllen zu wollen.
Kann man sich dazu dann gezielt ausbilden?
Ja. Es gibt verschiedene, ich sag mal, Anbieter, die Trauerbegleitung eben anbieten. Da gibt es auch verschiedene Längen oder Intensitäten von Weiterbildung, die man machen kann. So wie ein Life-Coach sich auch weiterbilden kann an verschiedenen Instituten, Organisationen. Da muss eben jeder für sich dann auch gucken, was suche ich genau, wie tief möchte ich da gehen. Und eben auch eine Eigenverantwortung mitbringen, wenn ich Leute wirklich begleite und unterstütze. Was bedeutet das psychologisch? Also fühle ich mich da, also wäre jetzt mein Anspruch, fühle ich mich da ausreichend ausgebildet, dass ich auch wirklich unterscheiden könnte, ist jetzt jemand vielleicht sogar depressiv oder von einer Depression betroffen und ich kann tatsächlich mit meiner Ausbildung gar nichts weiter tun und müsste demjenigen auch sagen, bitte suchen Sie psychotherapeutische Hilfe. Ja, also das finde ich immer wichtig, wenn ich Menschen begleite, abgrenzen zu können, was kann ich tun in meinem Rahmen und ab wann ist es auch nicht mehr mein Rahmen. Das ist auch vollkommen okay.
Finde ich ganz, ganz spannend, dass du den Hinweis auch nochmal gibst. Das habe ich ja in meiner Coaching-Ausbildung auch gelernt. Ne? Also wenn da jemand tatsächlich etwas völlig anderes aufzeigt als das, was mir da einfach auf der Sachebene präsentiert wird, dass ich da ein Auge für habe und das unterscheiden kann. Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass es nicht besonders leicht ist, gerade in diesem Zustand. Wir haben ja zum Beispiel eine Podcast-Folge aufgenommen über das Thema Trauer und Ernährung. Ja, und wo ich auch in der Podcast-Folge klar gesagt habe, wenn jemand da irgendwie in den ersten Wochen oder sowas ohne 2 Glas Wein abends nicht einschlafen kann, dann wäre ich die Letzte, die sagt, also so geht's ja nicht, ne? Trink dir mal lieber einen Kräutertee. Wenn das allerdings seit 3 Jahren so läuft, dann haben wir natürlich dann ein anderes Problem vor uns. Ja. Und das bedarf es natürlich dann fein zu unterscheiden. Was ich aber auch rausgehört habe bei dir ist, dass es ja nicht nur quasi, das heißt nur, das ist eine Menge, aber dass es nicht nur um die Trauer an sich geht, um die Traurigkeit, sondern zum Beispiel auch sowas wie, organisiere ich denn jetzt mein Leben ohne die Person oder wenn es eben, ja, mein Vater ist, der gegangen ist, wie gehe ich denn jetzt um mit meiner Rolle in der Familie, wenn ich jetzt zum Beispiel die Tochter bin und mein Vater aber nicht meinen Ehemann verloren habe und ich schon 30 Jahre von zu Hause ausgezogen bin, also weiß, wie ein Leben ohne meinen Vater funktioniert, zwar nicht emotional, aber physisch, aber meine Mutter ja nicht. Also dass du auch in diese Richtung halt als eine Art wirklich ganz pragmatisch, wie organisieren wir das jetzt, wo ist eigentlich meine Rolle jetzt hier, auch sowas dort mit reingibst. Kommen auch so Themen rein wie ganz klassisch, wie muss ich mich jetzt administrativ aufstellen? Also auch solche, gibst du auch so eine Beratung? Da kommen ja häufig so Fragen, ne, in Richtung, brauche ich irgendwie eine andere Versicherung, Rechtsanwälte, Nachlassverwaltung oder auch ganz einfach, wie organisiere ich jetzt die Beerdigung, so die ersten Schritte? Ist auch sowas in deiner Tätigkeit mit drin?
Ja, also Trauerbegleitung setzt, also jetzt zumindest bei mir ist das so, vielleicht ist das auch wieder bei anderen Kollegen total anders, das ist natürlich jetzt so meine Erfahrungsbreite, ist es so, dass Menschen erst später kommen, also dass man wirklich so nach ein paar Wochen oder nach ein paar Monaten, wenn auch die Beerdigung schon vorbei ist, dann so merkt, aha, jetzt will irgendwie mein Umfeld oder erwartet mein Umfeld, dass ich wieder funktioniere, aber ich merke, das tue ich gar nicht. Oder auch an einem Punkt, wo man merkt, das Umfeld geht wieder zum relativ normalen Leben über, aber man selber schafft es noch nicht, weil klar, ein paar Wochen oder ein paar Monate sind ja auch keine ausreichende Zeit, um irgendwas verarbeitet zu haben. Es ist eigentlich total normal. Und dass dann Menschen das Gefühl haben oder sich auch so ein bisschen alleine gelassen fühlen oder nicht mehr wissen, mit wem kann ich denn jetzt noch darüber reden? Und ganz oft geht es gar nicht darum, dass man jedes Mal was Neues bereden will, sondern dass man auch einfach nochmal über den Verstorbenen reden möchte, Erinnerungen aufleben lassen möchte. Und das ist eher so der Punkt, wo Menschen zu mir kommen und dann sagen, ich glaube, ich brauche noch Unterstützung. Ich glaube, da ist irgendwas noch nicht so verarbeitet oder ich weiß gerade nicht, wie ich weiterkomme. Oder ganz oft ist auch tatsächlich die Frage, bin ich normal mit meiner Trauer? Also so eine Validierung zu bekommen, ist das, was ich mache bisher, ist das okay? Weil wir wissen es nicht, wir lernen es nicht. Ne? Also es sagt einem auch keiner. Und es ist eben auch total individuell. Also jeder braucht auch was anderes als Trauernder. Und tatsächlich ist es aber so, dadurch, dass ich ja auch in der Bestattung mitarbeite, also mit meiner Kollegin zusammen ja auch ein Bestattungsinstitut habe, dass ich natürlich auch mit Menschen zu tun habe, die also jetzt wirklich gerade erst einen Trauerfall erlebt haben, wo jetzt gestern, sage ich mal, jemand gestorben ist. Und natürlich haben wir dann auch ganz konkret Fragen wie, aha, wie muss ich das denn jetzt gestalten? Und ganz oft ist auch die Frage, das war mir auch nicht so bewusst, wer ist überhaupt für die Beerdigung verantwortlich? Also man denkt ja immer, das ist so 1:1, das ist dann eben die Tochter oder dann ist es die Ehefrau oder wie auch immer. Aber es gibt eben auch, vielleicht ist das auch was sehr Berlin-spezifisch oder Großstadt-spezifisch ist. Es ist eben nicht mehr jeder verheiratet heutzutage oder es ist auch vielleicht nicht immer, Familien sind eben auch verstritten oder haben Konflikte oder haben ewig nicht miteinander geredet und da gibt es halt ganz oft wirklich diese rechtlichen Themen, ja, absolut. Aber das wäre jetzt aus meiner Sicht kein klassisches Trauerbegleitungsthema.
Du hast jetzt ganz, ganz viele Themen schon angesprochen, zum einen eben auch den Bereich der Bestattung. Ich möchte nochmal gerne auf den Punkt eingehen, den du gerade am Anfang gesagt hattest, und zwar, wenn Trauernde, die kriegen, also man lernt ja nicht, wie man trauert, das finde ich schon einen ganz, ganz interessanten Gedankengang. Ja, wie auch, ich glaube, Trauern ist sehr individuell, nur wie kann es sein, dass ich als Mensch auf die Idee kommen kann, dass ich falsch trauere oder dass ich irgendwie was Kurioses an mir entwickelt habe. Woran liegt das? Magst du das mal ein bisschen ausführen? Ist das eine Spiegelung der Außenwelt, dass Menschen so einen Eindruck bekommen, dass sie irgendwie nicht richtig trauern?
Ich glaube ja. Also so empfinde ich das und so ist das, wie meine, ich sag mal, Kunden oder Menschen, die bei mir in der Trauerbegleitung sind, mir das auch sagen. Dass halt wirklich nach kurzer Zeit das Umfeld sagt, ja, jetzt ist aber gut oder auch gerade bei, also ich glaube, Sterneneltern, also Eltern, die ein Baby verloren haben oder ein Kind ganz früh verloren haben, erleben das, dass dann auch ganz oft gesagt wird, na, kriegt ihr halt noch ein Kind. Also, dass diese Trauer einfach gar nicht anerkannt wird oder dass vielleicht auch gerade, wenn jetzt jemand auch vielleicht im hohen Alter gestorben ist, dass dann so diese Erwartungshaltung herrscht, wie, naja, war ja auch, also wenn jemand schon 90 ist, ist es ja auch absehbar, aber deswegen trauert vielleicht trotzdem die Ehefrau. Also ne, das ist so dieses, es ist gerne immer so ein Absprechen von, ach, brauchst du jetzt noch viel, viel länger, um zu trauern. Das ist jetzt ja auch nach 3 Monaten, das ist ja auch okay, weil das wird sich ja eh nicht mehr ändern, also kannst du das jetzt auch einfach akzeptieren und wieder weitermachen. Aber das ist es ja nicht. Das ist es natürlich als Außenstehender, wenn ich emotional nicht involviert bin, dann könnte ich das so empfinden. Und natürlich kann ich auch nachvollziehen, dass, ne, wenn jetzt vielleicht bei meiner besten Freundin jemand stirbt und wir telefonieren 3-mal die Woche und jedes Mal geht es natürlich monatelang nur um diesen Verlust. Klar tut es das, ne? Aber ich kann auch verstehen, dass jemand sagt, boah, können wir auch mal über was anderes reden? Und gleichzeitig wird natürlich auch das Umfeld, ja, wenn du mir jetzt sagst, du, mein Vater ist gestorben und ich möchte jetzt da jedes Mal, wenn wir uns unterhalten, drüber reden, dann werde ich natürlich jedes Mal auch daran erinnert, aha, wie ist es denn, wenn mein Vater jetzt sterben würde? Oder wie war das, als mein Vater gestorben ist? Oder aha, wir sterben ja alle. Also wir reden ja nicht grundsätzlich über Tod und Sterben und Trauer. Und auf einmal ist da ist jemand gestorben. Und dann macht uns das natürlich einerseits betroffen, andererseits erinnert es uns an unsere eigene Endlichkeit. Gleichzeitig haben wir gar keine Ahnung, okay, wie kann ich jetzt dieser Person helfen? Ich kann ihr nicht helfen, weil derjenige ist tot und ich kann den ja nicht wieder lebendig machen. Also ich glaube, dass da vom Umfeld einfach sehr viel gespiegelt wird, aber eben aufgrund ja, der eigenen Hilflosigkeit. Eben weil auch da wieder niemand gelernt hat, aha, was bedeutet das denn? Ne? Also selbst wenn man vielleicht auch wüsste, aha, es gibt Trauerphasen zum Beispiel. Ne? Also dass man einfach so ein paar grundlegende Dinge vielleicht weiß und die das wissen, das sind die es selber schon durch haben.
Wie kann ich das denn lernen, wenn ich es jetzt selber noch nicht durch habe? Also das, was würdest du jetzt, wenn jetzt Menschen diesen Podcast hören, davon gehe ich jetzt mal aus, das Thema Tod scheint viele zu interessieren, sehe ich an den steigenden Hörerzahlen. Das ist jetzt ja schon die 3. Folge zum Thema. Also ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es ein paar Menschen mitbekommen, die Erfahrung vielleicht noch nicht selbst gemacht haben. Also ich gehöre ja zum Beispiel dazu. Ich habe bislang Menschen verloren, wo ich jetzt sagen muss, da war die Trauerphase jetzt nicht so wahnsinnig lang und groß, weil die Beziehung jetzt auch nicht wahnsinnig eng war und tatsächlich eine Vorbereitung möglich war. Ich habe das auf einer anderen Ebene gut mit mir verarbeitet und das gesamte Umfeld hatte den Eindruck auch. Aber sollte das jetzt mal anders sein? In meinem Freundeskreis wirklich mal jemand, einen Menschen verlieren, wo es wirklich richtig, richtig ans Eingemachte geht und ich bin die Freundin. Was kann ich richtig machen? Was kann ich falsch machen?
Also ich glaube, falsch machen ist sowas wie sich zurückziehen, weil man selber sprachlos ist. Mhm. Und stattdessen wirklich hinzugehen und zu sagen, ich weiß nicht, was ich tun kann. Ich weiß es, also dass diese Sprachlosigkeit einfach aussprechen, so blöd es klingt. Aber nicht stattdessen sich zurückziehen oder denken, ich lasse die mal in Ruhe. Also wir sind ja auch in Deutschland so ein bisschen sozialisiert, Trauer und Todesfall ist ja was ganz, ganz mega Privates. Das ist ja auch einerseits gut. Und gleichzeitig gehen wir dann aber auch in so einen Rückzug von, ich will die jetzt aber auch nicht überfordern und die sind jetzt eh schon am Limit und wenn die was brauchen, melden die sich. Wenn man in einer krassen Trauer ist, hat man nicht mehr die Energie, sich zu melden. Also vielleicht in Notfall, aber man hat nicht, also auch wenn ganz viele Leute sagen, du melde dich, ich koche dir eine Suppe, melde dich, ich hole deine Kinder ab, melde dich, ich putze für dich. Aber das zu machen, und das ist vielleicht für Menschen, denen es eh schon schwerfällt, um Hilfe zu bitten, ist es in einer Trauerphase, in dieser Emotionalität, ist es energetisch nicht mehr möglich. Also es ist vielleicht nicht so vorstellbar, aber es ist so. Man möchte einfach nur irgendwo liegen oder in Ruhe sein. Und ganz viel würde einfach helfen, wenn wir dann als Freunde einfach aufschlagen würden. Und das ist was mir auch sehr schwerfällt, weil ich immer das Gefühl habe von, ich will mich ja nicht aufdrängen. Aber in der Trauer darf man sich tatsächlich aufdrängen. Es sei denn, jemand sagt natürlich, komm auch bitte nicht. Klar, also das ist auch wieder was Individuelles. Aber ich habe es oft gehört, dass Leute gesagt haben, das war so toll, da kam dann einfach meine Freundin und hat mir eine Suppe vorbeigebracht. Oder hat gesagt, du, ich mähe jetzt deinen Rasen im Hochsommer. Also was weiß ich, irgendwie so Kleinigkeiten, die man abnehmen kann, die aber für jemanden ganz viel Hilfe und Unterstützung bedeuten. Oder gerade so auch dieses Thema, wenn der Partner jung verstirbt, man hat vielleicht kleine Kinder, sich um die Kinder zu kümmern oder zu sagen, ach komm, die kommen jetzt mal Nachmittag mit zu uns oder die können mal bei uns übernachten am Wochenende oder irgendwie sowas. Also da so eine Unterstützung zu bieten oder einfach zu sagen, du guck mal, hier ist eine Tüte, ich habe dir was eingekauft, Brot, Milch, Basics so. Ne? Und das wirklich zu machen, ohne dass man darauf wartet, dass man darum gebeten wird. Auch wenn man sagt, ich bin jederzeit, du kannst mich auch nachts um 2 anrufen und ich springe auf und besorge dir was. Das würde man auch tun, aber es wird höchstwahrscheinlich nicht so passieren. Und Trauernde brauchen da, glaube ich, einfach diese Unterstützung. Und auch zu sagen, du, wir können jetzt drüber reden, aber ich weiß dann nicht, was ich dir antworten kann. Es gibt auch nichts zu antworten. Ne? Also man denkt ja dann immer, oh Gott, ich weiß dann gar nicht, was ich sagen soll, wenn jetzt jemand von seinem Verlust erzählt. Dann kann man auch das einfach sagen. Du, das ist so krass, ich kann da gar nichts zu sagen, aber es tut mir total leid und ich bin jetzt einfach hier mit dir, weil das reicht schon ganz oft. So viele Menschen wären so glücklich und zufrieden, wenn einfach jemand sagen würde, ich setze mich jetzt mit dir hier hin. Und auch wenn gar nicht geredet wird. Ich mache jetzt einen Kaffee und dann sitzen wir hier und wenn du reden willst, dann kannst du reden und wenn nicht, dann nicht. Und die Trauernden wissen selber, dass niemand irgendwas machen kann oder sagen kann, dass der Verstorbene wieder zurückkommt. Das ist ja nichts, was... das darf ich jetzt dem Trauernden nicht sagen, dass ich das nicht ändern kann. Das wissen wir ja alle. Aber wirklich so eine Unterstützung zu bieten. Und auch offen zu sagen, es ist auch vollkommen okay, wenn jemand sagt, das kann ich nicht oder das traue ich mir nicht zu. Und dann auch das zu sagen und zu sagen, du, es tut mir leid, wenn ich vielleicht gerade nicht irgendwie da sein kann, aber das ist für mich gerade, ich schaffe das nicht. Oder wenn der eigene Verlust vielleicht gerade noch nicht so lange her ist. Ne? Wenn jetzt deine beste Freundin einen Verlust hat, nachdem du erst ein Jahr her vielleicht Eltern verloren hast oder so, dann ist das auch vollkommen okay. Aber es würde, glaube ich, so viel mehr helfen, einfach offen darüber zu reden und das einfach zu kommunizieren.
Ganz, ganz wichtige, hilfreiche Punkte, die du da angesprochen hast. Ich weiß gar nicht, wie könnte man sowas, also jetzt natürlich über so einen Podcast jetzt hier, aber tatsächlich noch weiter in die Welt streuen. Ich habe gesehen, du gibst auch Seminare, ne, an Volkshochschulen. Gibt es auch andere Institute, wo es Menschen wie dich gibt, wo man tatsächlich mal gezielt nachgucken kann, sich über so eine Art Trauerkommunikation schlau zu machen? Weil das hört sich total handpraktisch an. Ich muss ja gar nicht der Seelsorger sein, sondern ich kann, wie du sagst, einen Rasen mähen oder eine Kanne Kaffee kochen.
Genau. Oder einfach irgendwas, und selbst wenn ich es vor die Tür stelle, selbst wenn ich den Kuchen in der Tüte an die Tür hänge oder so. Nee, weiß ich tatsächlich nicht. Also es gibt natürlich viele Kollegen, es gibt auch viele Seminare mittlerweile, viele Events zum Thema. Ich tatsächlich habe noch nichts gesehen, wo es wirklich nur um die Freunde von Trauernden geht, also um das Umfeld geht. Es gibt ein schönes Buch, es sind zwei Bücher von Chris Powell. Das ist eine Dame, die auch selber Trauerbegleiterin ist und auch Ausbildung anbietet. Und sie hat zwei Bücher, also sie hat ganz viele Bücher geschrieben, aber sie hat zwei Bücher geschrieben und ein Buch ist aus Sicht der Trauernden und ein Buch ist aus Sicht des Umfeldes. Und das ist, was ich im Moment kenne, das Einzige, wo wirklich auch auf das Umfeld eingegangen wird. Also vielleicht gibt es noch andere Bücher und ich kenne sie einfach noch nicht, aber das ist so das, wo ich immer zuerst dran denke, ne? Wo man wirklich praktisch, als hätte das den gleichen Film mit zwei verschiedenen Enden. Also einmal aus der Sicht des Trauernden und einmal aus der Sicht der Freunde, Verwandten und da einfach auch pragmatische Tipps sich rausholen zu können, ne?
Super, das werde ich auf jeden Fall verlinken in den Shownotes. Ja. Ich denke, das kann schon mal sehr hilfreich sein. Was du auch schon ein paar Mal angesprochen hast, ist so ein bisschen so in Deutschland, da will man den Leuten ja nicht zu nahe kommen, ne? Und da, ne, das ist ja eine sehr private Geschichte, das Trauern. Wie ist das denn international? Ich weiß, dass du auch interkulturell die ein oder andere Erfahrung gesammelt hast. Ist es da anders? Und wenn ja, wie?
Ja, also ich habe ein Projekt, das heißt kultursensible Trauerbegleitung und auch kultursensible Sterbebegleitung. Und da finde ich selber immer wieder ganz spannend. Wir haben Menschen, die aus einem anderen kulturellen und auch teilweise religiösen Hintergrund kommen, die uns dann in Seminaren berichten, wie es bei denen ist. Und die aber auch in Deutschland leben und lange schon in Deutschland sind und da auch vielleicht schon Verlust erlebt haben oder im Umfeld erlebt haben, dass jemand verstorben ist. Und die dann auch gesagt haben, also die das wirklich so gegenüberstellen konnten. Und ich weiß noch, eine krasse Geschichte war, dass jemand sich ganz komisch fühlte. Also es ist eine Dame aus Kenia gebürtig. Da ist dann die Nachbarin oder der Nachbar gestorben. Und dann war für sie total klar, dass sie zur Beerdigung geht. Und ihr Mann hat dann gesagt, nein, wir können nicht einfach zu der Beerdigung gehen. Also da wird man eingeladen. Und das war für sie diese Vorstellung, dass man zu einer Beerdigung eingeladen wird oder eben auch nicht, war für sie ganz, ganz befremdlich. Oder in der Schule ihres Sohnes ist irgendwie eine Lehrerin ist gestorben, glaube ich, war es. Und sie sagte, sie fand es ganz schlimm, dass niemand darüber gesprochen hat, dass niemand informiert worden ist darüber. Also es wäre auch für sie ganz natürlich gewesen, dass die komplette Schule oder Schulklasse auch sich verabschiedet. Und das war für mich so, wow, ich stehe auf der Beisetzung und dann kommt die halbe Schule vorbei. Also wir sind sehr, sehr abgeschottet auch in Deutschland. Und das ist was, es gibt ja auch zum Beispiel, ich weiß, im Judentum ist es so, dass man 7 Tage zu Hause bleiben muss, Und als enge Familie, wenn jemand gestorben ist. Und es sind Tag und Nacht sind Menschen dabei. Also es sind einfach Leute zu Hause. Verwandte, Freunde, Nachbarn. Also Nachbarn sind immer ganz viel eingebunden. Im Islam ist es auch so, glaube ich. Wenn ein Ehemann verstirbt, dann muss die Witwe 40 Tage zu Hause bleiben. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, also ich meine, wir sitzen alle gerade im Lockdown. Wir können uns, glaube ich, zu Hause bleiben etwas besser vorstellen im Moment. Aber ich hätte 40 Tage Zeit, um mein Kind, meinen Mann oder auch vielleicht meine Mutter oder Vater oder Geschwister intensiv zu betrauern. Und ich muss in diesen 40 Tagen nichts anderes machen, als einfach nur zu Hause sitzen und zu trauern. Es wird für mich gekocht, es sind Menschen im Haus, ich bin nicht alleine in diesen 40 Tagen. Das wäre für mich auch schon eine Herausforderung, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dass es da dass es einfach Bräuche und Traditionen gibt, die das so vorwegnehmen. Also dass gar nicht erst das entsteht, dass jemand alleine zu Hause sitzt. Und ich glaube, dass dadurch ganz, ganz viel krasse Trauerarbeit geleistet wird, auch in so einem sehr, sehr kurzen Zeitraum, einfach weil es für alle so total normal ist. Und auch diese Unterstützung anzubieten. Und ich weiß gar nicht, ob da viel geredet wird oder ob das auch seelsorgerisch ist oder ob es einfach reicht zu wissen, okay, ich muss jetzt einen Monat lang nicht auf die Arbeit oder muss mich um nichts kümmern, weil einfach Menschen um mich rum sind, die kümmern sich um meinen Haushalt und ich muss einfach über nichts nachdenken. Und ich kann jetzt einen Monat lang mich austrauern. So. Natürlich ist es nach einem Monat auch nicht weg, aber ich glaube, dass das ganz, ganz viel macht von dem, was wir hier nicht machen, indem wir einfach 3 Tage später wieder auf die Arbeit gehen und versuchen, so zu tun, als wäre alles okay. Ich glaube, das ist ganz oft so, dass wir versuchen, so gut es geht, einfach weiterzumachen. Und viele Leute sagen, oh Gott, jetzt bin ich schon 2 Wochen krankgeschrieben und schämen sich dann dafür. Ne, wo ich so denke, eigentlich müsste es einen Trauerurlaub geben, dass man automatisch mindestens einen Monat auch krank sein darf oder eben trauern darf. Es ist ja nicht krank, es ist ja einfach ein Anpassungsprozess. Ne? Mhm.
Finde ich auch wieder sehr, sehr inspirierend. Ich denke da gerade an meine Fastenseminare. Da habe ich auch manchmal so den Eindruck, dass Menschen sich dann eine Woche lang oder manchmal auch 2 Wochen oder länger sich bewusst Zeit nehmen. Und in dieser Zeit wird dann quasi alles losgelassen, was über Jahre hinweg, aus welchen Gründen auch immer weggepackt werden musste und irgendwo auf verschiedenen Organebenen, Zellebenen, seelischen Ebenen tief verpackt wurde und dann wird da alles mal rausgelassen und losgelassen. Man weiß genau, man hat diesen Zeitraum von einer Woche und viele kriegen das auch gut hin. Vielleicht ist das in der Trauer tatsächlich auch so, dass man für Sicherheit sagen kann, okay, ich werde nach 40 Tagen nicht die Alte sein, darum geht es auch gar nicht. Das habe ich auch bei dir nicht gehört, ne? Auch in deiner Trauerbegleitung. Das ist einfach ein integrativer Prozess des Lebens und die Menschen werden jemand anderes. Und das muss nicht heißen, dass es deswegen schlechter ist als vorher. Ja. Man hat ja sicherlich auch viel zu geben an andere, wenn man durch so einen Trauerprozess konstruktiv und bewusst durchgegangen ist. Und dass ich mir jetzt so vorstelle, okay, ich habe jetzt 40 Tage, wo ich einfach alles darf, was sein soll. Und das ist ein bewusster Weg für mich und die Zeit nehme ich mir auch. Und das weiß auch kulturell jeder. Also da hat auch niemand irgendwelche Anforderungen oder Ansprüche an mich, sondern da funktionieren gewisse Dinge kulturell einfach automatisch. Und ich kann mich da vielleicht auch reinfallen lassen. Ja. So stelle ich mir das gerade vor.
Ja, ich bin vielleicht nach den 40 Tagen, habe ich auch einfach so keinen Bock mehr auf all die Menschen und auf zu Hause sitzen, dass ich mich freue, wenn ich wieder in die Welt kann. Und das heißt nicht, dass meine Trauer vorbei ist. Das heißt auch immer, das finde ich auch mal so lustig, dass Leute sich dann, wenn sie trauern, schämen, wenn sie mal lachen. So, ne? Also Trauer denkt man halt immer, die tragen schwarz und sitzen den ganzen Tag da und weinen. Nee, überhaupt nicht. Es gibt auch Leute, die sich wunderbar erinnern können an schöne Dinge und die sich dann einfach freuen. Also das ist ja, das eine schließt ja das andere nicht aus, ne? Also es ist so, auch das, also einfach so zu wissen, also wie viel da auch manchmal an Glaubenssätzen, auch an Trauernde herangetragen wird. So nach dem Motto, wenn sich jetzt eine junge Witwe nach einem halben Jahr in jemand anderen verlieben würde. Die einen würden sagen, puh, dann hast du ja aber deinen Mann ja gar nicht richtig geliebt, wenn du nach einem halben Jahr schon offen bist für jemand anderen. Und die anderen würden sagen, ja, wurde auch mal langsam Zeit. Ne? Also es gibt halt auch immer so, man kann es da auch nicht richtig machen. Und woher kommen auch diese Überzeugungen oder diese Glaubenssätze? Ne? Also wie lange muss man denn trauern? Es gab mal so ein Trauerjahr, da hat man schwarz getragen und danach dann nicht mehr, dass es eben auch sichtbar war für alle. Ich glaube, das ist auch nicht mehr so unbedingt. Generell kann ich mir ein Jahr gut vorstellen, weil man dann auch alles einmal durch hat. Also Weihnachten, Geburtstage, Urlaubszeit, saisonal, ne? Dass es auch einmal so ein Zyklus ist. Aber klar, ich kann jetzt auch nicht ein Jahr nicht zur Arbeit gehen. Also klar, wenn ich krank bin oder wenn irgendwas Schlimmes ist, dann geht das nicht. Aber dann ist es immer über diese Krankschiene so, ne? Oder man hat so viel Möglichkeit, dass man sich eine Auszeit leisten kann oder auch vom Arbeitgeber her nehmen kann. Aber das ist, glaube ich, auch nicht so die Norm, ne? Und eigentlich finde ich es schade, weil so wie du sagst, ist ja auch ein wichtiger Prozess, der ja auch ganz viel mit einem macht. Und es muss nicht immer nur Schlechtes sein. Im Gegenteil. Also viele kommen hinterher raus. Und ich meine, klar, es ist nicht außer Frage, ob das jetzt, es ist nicht gut, dass jemand stirbt und es ist traurig. Und natürlich vermissen wir diese Person für immer. Absolut. Und gleichzeitig lernen wir aber eben auch ganz viel dadurch, ne? Und was gibt uns das? Was macht das mit uns?
Du hast ja gerade schon einiges über Kulturen erzählt, also gerade so die Trauerzeit, die dann offiziell auch ist, also offizieller als hier, wo hier schnell erwartet wird, dass man wieder funktionsfähig ist, aber auf der anderen Seite jemand Neues kennenlernen darf man auch nicht. Gibt es auch Kulturen, wo der Tod gar nichts Schreckliches ist, die du auch schon live und in Farbe erlebt hast? Das soll es in Anführungsstrichen ja auch geben, wo das gar nicht so dieses Trauer, traurig, ich bin zu nichts mehr in der Lage, sondern eher dieses Übergang in eine andere Ebene. Und das feiern wir jetzt.
Ja, also leider noch nicht live erlebt. Ich weiß jetzt auch gar nicht. Also ich glaube, die Buddhisten sind relativ entspannt damit umzugehen. Da ist ja auch so dieses, dass man sich ein Leben lang in der Meditation eigentlich auf den Tod vorbereitet. Also dass man dann auch, wenn man stirbt, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, entspannt ja hinübergleiten kann, in was auch immer die nächste Phase ist. Also da ist ja die Meditation, wird ja tatsächlich als eine Vorbereitung auf den Tod gesehen, wo auch der Sterbeprozess ganz anders ja gelebt wird. Also wo wir zum Beispiel sagen, wenn jemand im Sterben sehr unruhig ist, da gibt es ja diese Phase, wo einfach nochmal diese Unruhe eintritt. Da wird gerne hier ein Beruhigungsmittel gegeben, ne? In wahrscheinlich Europa oder in den westlichen Ländern. Und im Buddhismus ist das eine ganz wichtige Phase, dass die auch ausagiert werden soll, wenn jemand unruhig ist, versucht irgendwie hochzukommen, aus dem Bett zu kommen oder aufzustehen oder was auch immer, ne? Und dass das wirklich dazugehört. Und wo ganz oft so die Frage für mich auch ist, für wen ist das unangenehm gerade? Ist es für uns unangenehm, das uns anzugucken, oder ist das tatsächlich für den Sterbenden unangenehm? Ne? Da wissen wir ja ganz viel einfach auch noch gar nicht. Wo man positiv damit umgeht, also um auf deine Frage zurückzukommen, nee, weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Aber es gibt Kulturen, wo man einfach sehr viel Halt im Glauben finden soll, sage ich jetzt mal, wo man einfach dann sagt, naja, aber derjenige ist jetzt ja auch bei Gott oder an was auch immer man dann glaubt und ist dann einen besseren Ort. Mhm. Und ich brauche jetzt gar nicht traurig sein, weil das ist ja dann von Gott so gewollt, dass derjenige auch gestorben ist. Ne? Also dass es einfach so eine andere Glaubensrichtung gibt und ich muss eigentlich gar nicht traurig sein jetzt. Man ist natürlich trotzdem traurig, weil klar, man vermisst die Person. Aber dieses ist jetzt Sterben wirklich immer, ja, ist das wirklich immer was Negatives an sich jetzt, ne?
Wie siehst du das?
Ja, spannende Frage. Also ich sehe Sterben nicht als negativ, sondern auch, wie du gesagt hast, es ist einfach ein Hinübergehen in eine andere, was auch immer. Also vielleicht ist da auch nichts, aber dann gleite ich eben in dieses Nichts. Vielleicht gleite ich aber auch in eine Reinkarnation, ich weiß es nicht. Also ich lege mich da auch nicht so fest. Und natürlich ist Trauer etwas... Ja, wie soll ich sagen? Wenn ich jetzt sage, Trauer ist was Egoistisches, dann klingt das super negativ und bewertend. Aber natürlich ist Trauer etwas für denjenigen, der zurückbleibt, weil ich mit diesem Verlust klarkommen muss. Ja, also das hat aber eigentlich gar nichts. Für mich ist das getrennt. Also für mich hat das nichts damit zu tun, ob das jetzt gut oder schlecht ist, dass jemand gestorben ist. Mhm. Ich glaube auch so ein bisschen an Schicksal und Vorsehung. Ja, also wenn jetzt jemand einen Unfall hat, dann ist das natürlich, ja, auf Deutsch gesagt, scheiße. Und gleichzeitig glaube ich aber, okay, dann war das jetzt seine Zeit oder ihre Zeit.
Ich habe noch so 2, 3 Fragen. Und zwar, was ich ganz spannend fand, das habe ich auch durch dich erst erfahren. Wenn ich jetzt einen Angehörigen verliere, dann habe ich so ein Bild vor Augen, dass das alles ganz schnell gehen muss. Also da kommt dann Bestatter und dann wird der Leichnam abgeholt und nach 3 Tagen ist alles vorüber und in der Zeit muss ich alles organisiert haben. Jetzt weiß ich durch dich, das ist auch anders möglich. Man kann sich damit auch ein bisschen Zeit lassen. Wer möchte das zum einen, sich damit Zeit lassen? Und was sind so Rahmenbedingungen auch gesetzlicher Natur, die ich dazu beachten habe? Wie erlebst du das in deinem Alltag, wenn du auch im Bereich Bestattung zu tun hast?
Ja, also ich kenne das auch so aus meiner persönlichen Erfahrung, bevor ich mit diesem ganzen Thema zu tun hatte, dass mir jemand gestorben ist, dann schnell alle verabschieden und dann kommt wirklich der Bestatter und dann ist der Tote weg, also wird halt vom Bestatter abgeholt und dann irgendwie höchstens so eine Woche, also 10 Tage war schon, oh mein Gott, ist das lang, wurde dann derjenige beerdigt und man steht halt dann irgendwann bei der Beisetzung und dann steht da der Sarg oder die Urne und dann ist die Beerdigung und dann war es das. Also das war so mein Erlebnis mit Beerdigungen. Es kann aber auch ganz anders sein oder es darf auch ganz anders sein, wenn man das möchte. Also wenn zum Beispiel jemand zu Hause verstorben ist, was ja durchaus auch immer noch vorkommt, auch wenn es tatsächlich der Großteil der Menschen heutzutage in Pflegeheimen oder auch in Krankenhäusern verstirbt. Wenn jemand zu Hause gestorben ist, hat man die Möglichkeit, und das ist jetzt Berlin-spezifisch, weil da tatsächlich jedes Bundesland unterschiedliche Gesetze und Regelungen haben kann. Also wenn jetzt ihr als Zuhörer irgendwo anders als in Berlin seid, dann bitte erst nochmal nachgucken und nicht jetzt einfach davon ausgehen, dass das, was ich jetzt für Berlin sage, für alle gilt. In Berlin hat man 36 Stunden Zeit. Also man darf jemanden, der zu Hause verstorben ist, bis zu 36 Stunden zu Hause lassen. Was ist natürlich jetzt die Frage, aha, und warum überhaupt? Ne? Also warum sollte ich überhaupt jemanden zu Hause haben wollen? Um Abschied zu nehmen zum Beispiel. Oder es gibt vielleicht Angehörige, die jetzt nicht sofort um die Ecke wohnen, die sagen, wir wollen aber nochmal vorbeikommen. Und wenn jemand zum Beispiel auch abends verstirbt, muss das wirklich sein, dass sofort noch der Bestatter kommt und die Person abholt? Oder vielleicht möchte man auch einfach, es gab ja früher mal die Totenwache, dem einen oder anderen ist das vielleicht auch noch ein Begriff, dass man einfach die Nacht beim Toten gesessen hat, abwechselnd. Ne? Dass jeder für sich einfach nochmal Zeit mit dem Verstorbenen verbracht hat, Gedanken nachgehangen hat, vielleicht noch Dinge für sich gesagt hat oder auch einfach in Gedanken gesagt hat, sich also wirklich verabschiedet hat. Dann ganz oft machen wir das auch, dass derjenige oder diejenige nochmal von den Verwandten gewaschen und angezogen wird. Und dann begleiten wir das auch zu Hause. Und das ist eigentlich wunderschön, weil zu Hause ist ja der Ort, an dem wir uns wohlfühlen im Idealfall. Es ist auch von, also wenn man so Umfragen anschaut, ist eigentlich der Großteil der Menschen sagt, eigentlich möchte ich am liebsten zu Hause sterben. Und das ist, also mittlerweile betrachten wir das tatsächlich als ein Geschenk, auch wenn das passiert. Man kann im Kreise seiner Lieben sein, man ist vielleicht in seinem eigenen Bett, man ist einfach in dem Umfeld, in dem man auch gelebt hat und ja sich eben auch im Idealfall wohlgefühlt hat und dass das eigentlich was ganz Wunderbares ist. Wenn jemand zum Beispiel im Krankenhaus oder im Pflegeheim, also nicht zu Hause verstorben ist, hat man auch die Möglichkeit, die Person nochmal nach Hause zu holen. Da ist es aber wichtig, dass man im Vorfeld, das wäre jetzt meine Empfehlung, im Vorfeld mit einem Bestatter schon mal Kontakt aufnimmt, das bespricht, weil nämlich sobald jemand verstorben ist im Krankenhaus und schon in die Kühlräume des Krankenhauses gebracht wurde, darf derjenige nicht mehr aus einem Kühlraum entfernt werden. Also darf entfernt werden, um in einen anderen Kühlraum gebracht zu werden, aber darf nicht mehr, also praktisch die Kühlkette unterbrochen werden, wie wir das auch aus Tiefkühlkost kennen. Das klingt jetzt blöd, aber daran kann man sich vielleicht auch merken, so als Eselsbrücke, was einmal wieder aus der Kühlung herauskommt, also es geht nicht. Deswegen, wenn man es vorher abspricht und der Bestatter sofort zur Hilfe kommen kann, wenn jemand verstorben ist und die Person direkt mitnehmen kann nach Hause, hat man auch wieder die 36 Stunden Zeit, jemanden nochmal zu Hause zu haben. Also diese Möglichkeit gibt es auch.
Wird es oft nachgefragt? Also es ist auch wieder so ein kulturelles Thema, weil es so auch für mich jetzt so neu ist oder neu war, als ich das von dir mal erfahren habe?
Also kulturell ist schwierig für mich zu beantworten, weil natürlich jetzt jemand, der, also zum Beispiel, ich denke jetzt an unsere muslimischen Mitbürger, die haben muslimische Bestatter. Ich weiß tatsächlich nicht, wie es dort abläuft oder was da die Wünsche, Voraussetzungen sind. Da ist natürlich, also die Beerdigung findet meistens oder soll innerhalb von 24, 48 Stunden stattfinden. Ich weiß nicht, wie die das in Berlin machen, weil das ist für uns rein bürokratisch nicht vorstellbar. Finde ich auch sehr spannend. Weiß nicht, ob es dann hier Ausnahmen gibt oder wie das dann funktioniert. Aber da ist es tatsächlich so, also dass Leute nochmal nach Hause gebracht werden oder auch nochmal, dass jemand, der im Sterben liegt, vielleicht auch gesagt hat, ich möchte gerne in dem Haus meines Vaters gewaschen werden und dann dorthin gebracht wird. Also da spielen diese Orte und wo dann auch diese ganzen Riten drumherum stattfinden, tatsächlich eine große Rolle. Und also ich kannte das vorher auch nicht, dass man Leute, also Verstorbene überhaupt nochmal waschen kann, dass man da überhaupt nochmal rangehen kann, dass man die anfassen kann. Das ist auch für viele immer noch so, oh mein Gott, warst du fast die Toten an? Wir werden auch tatsächlich immer noch viel gefragt. Also auch wenn ich sage, ja, ich arbeite auch in der Bestattung, dann ist ganz oft die Frage, ja, aber siehst du dann auch die Toten? oder du fasst die ja bestimmt nicht an oder so, ne? Und ich so denke, ja doch, also wer sonst? Und das zeigt für mich dann immer, wie fremd uns das alles geworden ist. Und eigentlich ist es das ja gar nicht. Also war es das ja gar nicht. Ne? Also früher, wenn jemand, ich sag mal, auf dem Land vielleicht auch zu Hause gestorben ist oder es gab auch nicht so viele Krankenhäuser, man war auch nicht dauernd dann immer in Behandlung irgendwo. Natürlich sind die Leute zu Hause gestorben und natürlich wusste man, was zu tun ist. Und heute ist es irgendwie so, oh, jemand ist gestorben, dann muss sofort, wird der Bestatter angerufen und sofort muss jemand kommen. Und wir versuchen das tatsächlich sehr oft, dass wir dann sagen, wir müssen die Person jetzt nicht mitnehmen. Wir sind gerne jetzt da, wir können gerne Dinge besprechen, aber möchten Sie das vielleicht noch? Und dass dann die Leute erst aufmerksam werden, ach, das geht, ach, ich dürfte den jetzt noch hier liegen lassen, nochmal Zeit auch mit demjenigen verbringen, gerade wenn es nicht möglich war, für Leute Abschied zu nehmen im Vorfeld oder wenn auch der Tod vielleicht dann doch irgendwie überraschend kam. Das kann eine ganz wertvolle Zeit sein und man hat nur einmal diese Möglichkeit.
Du hast ja auch in deinem Podcast, den Todcast, so eine tolle Serie gehabt, wie ich fand, unglaublich berührend und auch unglaublich aufklärend für die Sternenkinder und Sterneneltern. Und da war das für mich auch komplett neu und natürlich auch total nachvollziehbar, dass das auch ein Bedürfnis sein kann, dass wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kind im 6. Monat leider tot auf die Welt gebracht habe, dass das dann nicht sofort wegkommt, sondern dass ich das auch noch mal haben darf, dass ich das in den Arm nehmen darf, dass ich das vielleicht auch wickeln oder baden darf, je nachdem, was da für Bedürfnisse sind, ganz wertfrei das zu ermöglichen. Auch da, glaube ich, ist es so wahnsinnig wichtig, dass Menschen wie du darüber aufklären, weil das auch unglaublich oft passiert und da so wenig drüber gesprochen wird.
Ja, und das ist ganz wichtig, also gerade bei diesem Baby-Thema. Das Baby war ja, also gerade wenn es jetzt eine verfrühte, wie du gesagt hast, zum Beispiel 6., 7. Monat oder so, oder auch tatsächlich bei der Geburt oder kurz nach der Geburt, dann hatte das Kind ja noch nicht das Leben, so wie wenn wir jetzt sterben würden und wir haben Freunde, die uns kannten, die auch einen Bezug haben. Man hat noch nicht so krassen, also natürlich hat man Bezug als Eltern, aber das Umfeld noch nicht. Das Kind hatte, man hatte noch nicht so Erinnerungen mit dem Kind. Und die erstmal überhaupt zu kreieren, also auch wenn es nur für einen Tag oder einen halben Tag ist, aber den Eltern die Möglichkeit zu geben, zu sagen, ich konnte mein Kind wenigstens einmal wickeln und waschen. Und da geht es nicht darum, ob das relevant ist, ob das gemacht werden muss oder ob das jetzt wichtig ist, sondern da geht es darum, dass das für die Eltern wichtig ist, dass das Kind überhaupt erstmal ankommt, auch wenn es vielleicht tot geboren wurde. Aber dann danach erst wirklich man da reingeht zu sagen, so und jetzt beginnt aber tatsächlich leider ganz, ganz kurzfristig aber auch der Abschied. Aber dazu muss es ja auch erst überhaupt die Möglichkeit geben, dass man es mal begreifen konnte oder auch mal, ja, dass das Kind wirklich auch mal so eine Art Platz bekommen hat, ne? So dass es erstmal ankommen durfte. Da möchte ich gerne Werbung machen an dieser Stelle, darf ich das? Das ist für eine gemeinnützige Organisation, die heißt Hope's Angel. Und die sitzen in Bonn und die machen ganz, 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 ganz tolle Arbeit. Die Birgit, die das gegründet hat, auch aus eigener Betroffenheit, aus eigener Erfahrung heraus. Und alle, die mit dem Thema zu tun haben, also ich kann sie nur immer wieder an Hope's Angel verweisen, die ja, finanzieren sich rein durch Spenden. Also es ist echt Wahnsinn, was die für eine Arbeit machen. Deswegen auch einfach mal Werbung an dieser Stelle. Weil so wie du auch gesagt hast, gerade dieses ja, früh verstorbene Babys, früh verwaiste Eltern, also das ist immer noch so ein Tabu im Tabu. Von daher, also ja, an die kann man sich immer wenden. Das ist mittlerweile auch ein deutschlandweites Netzwerk. Also finde ich auch ganz, ganz wichtig.
Also für solche Sachen darfst du immer Werbung machen. Du darfst auch gerne Werbung machen hier in diesem Podcast für dein Angebot, für euer Angebot. Weil das wäre jetzt nämlich auch so die nächste Frage für mich. Wie kann ich denn als Zuhörer mit dir Kontakt aufnehmen, wenn ich zum einen eben die Trauerbegleitung wünsche oder mich auch darüber informieren möchte, wie zum Beispiel eine Bestattung auch mal auf einer Ebene stattfinden kann, wo mehr möglich ist, als ich mir das jemals hätte vorstellen können, wo ich diese Aufklärung und Begleitung auch bekomme von dir und deiner Kollegin.
Ja, und gerne auch im Vorfeld melden. Ne? Also wir finden das ganz toll, wenn Menschen sich melden und sagen, ja, wir wissen, dass vielleicht jemand in den nächsten Wochen, Monaten versterben wird oder gar ihre eigene Beerdigung vielleicht sogar planen möchten, egal wie alt man jetzt ist. Ne? Und wir finden es immer schön, wenn wir Menschen auch tatsächlich kennenlernen dürfen, weil manchmal ist es richtig schade, wenn man dann so mitbekommt, was der Verstorbene oder die Verstorbene für ein Leben hatte. Und man so denkt, ach Mensch, schade, dass ich denjenigen jetzt erst verstorben kennenlernen darf, ne? Weil da einfach so viel interessante, spannende Dinge irgendwie waren, wo man so denkt, man, die Person hätte ich gerne vorher schon mal gekannt, so, ne?
Also das von daher meldet euch gerne auf vorher. Gedankengang. Spannend, ja, klar, kann ich nachvollziehen, ja.
Ja, und natürlich können wir ganz anders begleiten, weil eben dann mehr Zeit ist, ne? Also es ist ja dieser Zeitfaktor. Natürlich gibt es eben auch Gesetze, die sagen, man kann jetzt einen Verstorbenen nicht 3 Jahre irgendwo liegen lassen. Natürlich gibt es auch dann irgendwann eine Frist, wo man dann sagt, ja, jetzt muss auch mal beigesetzt werden. das ist ja auch alles, hat ja auch rechtlich alles absolut seine Richtigkeit. Aber wenn man dann erst, wenn jemand verstirbt und wir dann erst anfangen, uns Gedanken zu machen, ja, was wollen wir denn jetzt überhaupt oder was hätte denn der Verstorbene eventuell, dann wird es halt wirklich knapp für einen von der Zeit, weil dann denkt man halt, oh, ich habe jetzt nicht 3 Wochen Zeit, mir in Ruhe Gedanken zu machen, sondern es muss jetzt eine Entscheidung her, ist das jetzt eine Einäscherung oder nicht oder, ne? Und wenn man das vorher schon macht, dann kann einfach das alles so viel entspannter sein und man kann auch da schon eigentlich mit seiner Trauer ein bisschen beginnen. Weil das wird dann eben auch ein bisschen verhindert, weil man dann so da sitzt und sagt, boah, jetzt muss ich diese ganzen Entscheidungen beim Bestatter treffen und ich habe überhaupt gar keinen Plan. Und der Verstorbene hat nie darüber gesprochen. Jetzt muss ich mir Gedanken machen, was er oder sie denn möglicherweise, also auch da, es ist einfach ein Thema, finde ich, sich heutzutage im Vorfeld darum zu kümmern. So wie wir es bei einer Geburt ja auch machen. Da machen wir ja auch, welcher Kreißsaal, welches Krankenhaus, welche Hebamme, welche Farbe kriegt das Zimmer, welche Klamotten kaufe ich, der Name des Kindes, bla bla. Und beim Sterben ist es so, ja, ach, ist mir egal, ich bin ja dann tot. Ja, mag sein, aber es bleiben eben Leute zurück und denen ist es nicht egal. Und die haben dann, ich sag mal auf ganz Deutsch, den Schlamassel am Hals. Man kommt halt auch leider nicht drum rum. Ja, man findet uns jetzt ganz neu in Schöneberg in unserem Büro. Und wir heißen The Funeralists aus dem Englischen. Und ja, man kann uns bei Instagram finden, man kann uns bei Facebook finden, man findet uns in unserem Büro, man findet uns auf unserer Webseite thefuneralists.com. Und wirklich gerne fragen. Also wir freuen uns, wenn Menschen einfach Interesse zeigen. Es heißt nicht, dass ihr uns dann was abkaufen müsst oder dann, dass wir auch wirklich eure Beerdigung machen müssen, sondern einfach fragen. Also da ist uns die Aufklärung super, super, super wichtig.
Großartig. Werde ich alles verlinken natürlich. Und ja, also diese Vorstellung einfach tatsächlich, ich kann einfach mal anrufen, anklopfen und fragen und im besten Fall tatsächlich, wenn es gar nicht so akut ist, sondern ich dann auch diese Aufnahmebereitschaft und Fähigkeit auch habe und muss nicht direkt irgendwelche Entscheidungen treffen. Ganz, ganz toll, tolle Arbeit, die ihr macht. Und ja, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, auch zu folgen bei Instagram. Da sind immer mal wieder interessante Sachen, die du auch teilst, wie den Memento-Tag beispielsweise, wo man einen Tag lang alles zu diesem Thema von verschiedenen Seiten beigetragen wird.
Ja.
Ja, letzte Frage, die ich allen meinen Podcast-Gästen stelle. Denn es geht ja um gesund und bewusst bis zum Schluss die Lebenskunst am Leben zu erhalten. Und da frage ich mich natürlich, wer bist denn du, Alexandra, im Alter als alte Dame? Was tust du? Was treibst du? Wo lebst du?
Oh, wo lebe ich? Am Meer.
Ja.
ich lebe am Meer. Und was tue ich? Also ich sehe mich dann immer mit so weißen Haaren und meine Freundin hat mal zu mir gesagt, ich werde ein Haus haben, das voller Souvenirs aus ganz vielen verschiedenen Ländern ist. Also ich habe auch viel im Ausland gelebt und reise auch sehr gerne, was natürlich jetzt im Moment viel, viel zu kurz kommt. Ja, also ich möchte ganz viel erlebt haben und ganz viel erzählen können und würde mir aber für mich auch wünschen, dass ich, so wie du das vorhin auch so schön gesagt hast, dieses ja Loslassen, also dass ich wirklich sagen kann, ich habe das, was ich in meinem Leben machen wollte, das habe ich irgendwie geschafft. Das habe ich gemacht und ich kann jetzt wirklich ja entspannt, glücklich, zufrieden auch gehen. Ja, das wäre so mein Wunsch.
Das kommt meiner Vorstellung sehr nahe tatsächlich. Also die Souvenirs, ich habe so eine Wohnung, da steht wenig Pröttel rum, außer im Arbeitszimmer. Nur dieses am Meer und für sich das Gefühl zu haben, es passt alles und ich bin glücklich und könnte jetzt auch gehen, finde ich eine grandiose Vorstellung. Ich wünsche dir, dass es so kommt.
Danke, ich wünsche dir das auch. Vielleicht wohnen wir ja am selben Meer irgendwann mal.
Warum nicht? Wenn es die deutsche Küste ist, haben wir 2 Möglichkeiten. Da gibt es eine 50%ige Wahrscheinlichkeit. Ich freue mich auf jeden Fall. Gleich alt sind wir ja schon mal. Also es könnte sein, dass wir gemeinsam uns verfolgen im Alter und begleiten. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit allen deinen Vorhaben, mit deinen Klienten und Projekten. Und ich danke dir so sehr für deine Arbeit. Ich finde es ganz, 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 ganz wichtig und großartig, was du machst, was ihr gemeinsam macht in diesem gesamten Umfeld Tod, Sterben, was hier einfach viel, viel mehr Raum bekommen darf, glaube ich, in unserer Gesellschaft, in unserer Welt.
Ja, kann ich nur zurückgeben. Ich finde es ganz toll, dass du so viele verschiedene Folgen auch zu dem Thema machst, auch mit Sterbebegleitern und anderen Trauerbegleitern. Und es ist einfach mega, mega wichtig. Und es trägt auch zur Gesundheit bei, finde ich, wenn man sich damit befasst. Also von daher, ja, ganz lieben Dank auch für die Möglichkeit, heute bei meiner Arbeit sprechen zu dürfen.
Großartig. Dankeschön für deine Zeit. Mach's gut.
Danke dir. Du auch. Ciao.
Ciao. Das war das Interview mit Alexandra Kosowski. Die Kontaktdaten zu Alexandra verlinke ich dir in den Shownotes auf www.isabelbrandau.de und hier findest du natürlich auch ihre genannten Tipps und Buchtipps verlinkt. Ich freue mich, wenn du uns auf Instagram @isabelbrandau und @alexandra_kosowski oder auch @thefuneralists folgst und vielleicht unter dem Post zur Folge 39 deine Fragen und Kommentare an uns postest. Und ich hoffe, dass dich diese Todesserie auch ein wenig inspiriert hat, dich mit dem Thema einfach mal auseinanderzusetzen, gerade wenn es aktuell eigentlich keinen Anlass dazu gibt, weil, naja, der Anlass, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen, ist ja einfach die Tatsache, dass du lebst und früher oder später mit dem Tod auf jeden Fall in Kontakt kommen wirst. Und wenn du derzeit trauerst oder ein enger Mensch in deinem Umfeld dem Tode vielleicht schon sehr nahe ist, dann ist es aus meiner Sicht umso wichtiger und auch heilsamer, einen Zugang zum Tod zu finden. Und diesen Zugang, den musst du eben nicht alleine finden, sondern du kannst dir Unterstützung holen. Zum Beispiel von Alexandra oder auch Yvonne Gerber aus der Folge 37. So, wir haben bereits astrologisch den Steinbock verlassen, der ja energetisch den Tod beheimatet. Und wir befinden uns jetzt im Wassermannzeichen, das laut Jahresvorschau meiner lieben Astrologin Ilona Clemens ja das ganze Jahr 2021 sehr prägen soll. Und deshalb bekommst du in der nächsten Folge wieder einen astrologischen Input von Ilona zum Wassermann. Und dieses Zeichen und das gesamte Prinzip zeichnet sich durch Originalität und Verrücktheit aus und steht genauso auch für den Fortschritt. Und auf Instagram hatte ich Anfang des Jahres gefragt, welche Themen denn interessant wären. Und da war Biohacking ganz oben. Ja, ein sehr typisches uranisches Wassermann-Thema, weshalb ich mich sowohl bei Instagram als auch im Podcast damit als nächstes befassen werde. Ich werde also im Februar meine besten Biohacks teilen, die aufgrund der politisch nicht enden wollenden Lockdowns vor allem wahrscheinlich Krisenhacks sein werden. Und wenn du jetzt den Begriff Biohacking noch nie gehört haben solltest, dann entspann dich. Ich werde es dann in der übernächsten Folge erklären. Und du kannst dich gerne auch noch zum Happy Leber Programm anmelden. Wir starten am 29. Januar für eine Woche in eine Zeit voller grüner Smoothies und Bitterkräuter, die deine Leber richtig in Wallung bringen werden und auch negative Emotionen wie Wut und Groll zum Vorschein bringen können. Vielleicht bist du ja gerade öfter mal schlecht gelaunt, was ich ja durchaus nachvollziehen kann. Und dann lade ich dich besonders herzlich ein, über die Leber die schlechten Emotionen zu entgiften. Das funktioniert nämlich ganz hervorragend. Alle Informationen zum Programm findest du auf www.isabelbrandau.de/angebot/lebergesundheit. Du kannst das Programm im Alltag umsetzen, musst dafür also keinen Urlaub nehmen. Und wenn du dann noch Fragen dazu hast, dann schreib mir doch gerne eine Mail an hallo@isabelbrandau.de. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast und dir die Zeit für dich und deine Gesundheit genommen hast. Bleibe gesund und bewusst, deine Isabel.